Zu Gast ist der junge deutsche Schauspieler Franz Dinder. Und sollte Ihnen der Name jetzt weniger geläufig sein, sein Gesicht kennen Sie. Er hat in den Filmen Die Wolke mitgespielt oder kürzlich erst im Medikus, außerdem in vielen, vielen Tatorten und Polizeirufen. Passiert Ihnen das trotzdem noch oft, dass Ihr Gesicht bekannter ist als Ihr Name?
Doch, würde ich sagen. Also ich werde auch gerne mal als Familienmitglied verwechselt und man weiß es nicht genau zuzuordnen. Man begegnet mir sehr oft, dass Leute denken, ich gehöre zur Familie, weil irgendwie ist mein Gesicht geläufig. Aber das gehört dazu und ich freue mich immer. Also ich spiele dann gerne mal das Spiel mit.
Juckt Sie also nicht?
Nein.
Franz Dinder heute im Boulevard, ein Schauspieler in erster Linie, der nicht viel frei hat, weil er auch Musiker, Moderator, Sprecher, Poet, Regisseur ist. Aber wenn mal frei, dann lieben sie es, Schätze zu suchen. Das ist mal ungewöhnlich.
Richtig.
Wie kommt's?
Ich fand Wandern ab einem gewissen Zeitpunkt langweilig und dachte mir, ich müsste das jetzt ergänzen durch eine sinnvolle Maßnahme. Und mein Onkel kam mit 16, also als ich 16 war, mit einem Metalldetektor um die Ecke und meinte, Franz, jetzt gehen wir mal in den Wald. Und als wir dann einen alten Kupfergreizer, also einen Kupferpfennig aus dem Jahre 1816 ausgruben und ich mir überlegte, durch welche Hände ist dieser Pfennig in den letzten Jahren gegangen und warum endete er dann in einem Acker, da war ich infiziert und dachte, ab sofort betreibe ich das als Hobby.
Was machen Sie denn jetzt damit? Fahren Sie raus aufs Land in die Uckermark und warten, bis es piept?
Also tatsächlich gibt es einen neuen Stand der Dinge, weil ein guter Freund von mir mein Suchkumpane ist und er kam mit einem modernen Gerät um die Ecke und die Filtereigenschaften der neuen Geräte sind sehr viel besser und so sind wir jetzt vor kurzem in Frankreich gewesen und haben dort zwei Wochen gebuddelt. Tatsächlich auch sofort einen Silberdinar aus dem Jahre 1629 gefunden, der aus Spanien kommt und den habe ich auf französischem Boden gefunden. Wahnsinnig faszinierend. Und innerhalb von einer Woche haben wir 20 Münzen ausgebuddelt.
Was suchen Sie sonst in Ihrer Freizeit?
Nach Lösungen für meine Projekte. Also hauptsächlich, also wie Sie gesagt haben, wenn ich nicht drehe oder anderweitig Verpflichtungen habe, bin ich in meinem Atelier und bereite eine Ausstellung vor. Arbeite seit mittlerweile 2,5 Jahren an einem begehbaren Gedichtband. Das wird mein Ausstellungsdebüt. Das frisst meine ganze Zeit auf.
Ja. Was Sie bereits gefunden haben, ist eine Märchenprinzessin, gerade abgedreht ein Weihnachtsmärchen, 7 schön für die ARD. Da sind Sie der schöne Prinz, also als Märchenprinz zu sehen. Wie war das?
Meine Mutter versucht seit Jahren, mich zu überreden, dass ich mal einen Prinzen spiele, weil sie meinte, meine Schwester sollte doch auch mal einen Film von mir anschauen können, ohne dass da irgendwie Mord und Totschlag passiert. Und ich meinte dann, Mutter, ich würde sehr gerne, aber die Chance muss ich auch erstmal ergeben. Und ja, dieses Jahr hat es geklappt. Ich habe das Bechstein-Märchen 7 schön verfilmen dürfen und das war natürlich fantastisch, auf alten Burgen zu sitzen und dann währenddessen mit seinem Pferd rumzureiten und alles in historischen Kostümen.
War es ein weißes?
Nein, es war kein weißes, es war ein geschecktes Pferd.
Hatten Sie Strumpfhosen an?
Ja, es ist ganz fürchterlich. Also die Kostüme, man fragt sich tatsächlich, wie die Leute sich damals ernst genommen haben, aber ja, es war eine Reise in die Vergangenheit.
Bald zu sehen, erster Weihnachtsfeiertag, 14.15 Uhr in der ARD. Und wie man ein Prinz wird, der Weg des Franz Dinder, der war kein leichter Weg, aber ein spannender. Sie sind geboren in der DDR, in Jena. Aber als Sie gerade 6 waren, sind Sie kurz vor der Wende mit Ihrer Mutter, einer Pastorin, über die Grenze ausgereist. Wie war das? Was macht das mit so einem jungen Kind?
Ja, in dem Alter hinterfragt man noch nichts. Da macht man mit, was die Eltern sozusagen vorgeben. Meine Mutter meinte, wir fahren jetzt weit weg. Und ich fand es nur interessant zu wissen, ob man dort Deutsch spräche und ob ich eine andere Sprache lernen müsste. Als das geklärt war, war für mich eigentlich alles in Ordnung und ich bin mit ihr in den Zug gestiegen. Und ab dann begann einfach ein großer Lebensabschnitt, der sehr anders war als die Zeit in der DDR, in der ehemaligen. Aber so richtig einzuordnen, wusste ich das erst sehr viel später.
Haben Sie noch was von damals? Also was zum Anfassen, ein Teddy oder sowas?
Tatsächlich so 3-4 Gegenstände, die wir mitnehmen konnten. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, dass der Inhalt der Koffer festgeschrieben ist. Mhm. Also auch das ist kein Bargeld, nichts. Also hauptsächlich Bettwäsche etc. pp. Aber es gibt noch eine Puppe und ein Bagger, den ich noch habe. Der steht bei mir im Wohnzimmer und ich gucke ihn gerne an.
Und erinnern Sie sich an sonst etwas noch von früher aus dem Osten? Vielleicht den Geschmack von Maracuja-Brause oder Mintkissen oder sowas?
An den Intershop, an den Jena-Turm, an die Weihnachtsfeste, an unsere Nachbarin Frau Dominka, an die Abende, wo ich das Sandmännchen schauen durfte und natürlich auch an die Faszination meiner ersten Smarties, die nämlich mein Geburtstagsgeschenk waren, weil ich einen Tag später in Westdeutschland 6 geworden bin und das ganz faszinierend fand. Ja, also bunte neue Welt.
Ja, aber trotz des Mauerfalls waren Sie dann lange auf der Suche, nur unterwegs, 24 Mal umgezogen, 6 Mal Schule gewechselt, kommt das hin?
Ich habe aufgehört zu zählen, aber das kommt hin, ja.
Wie steht man das durch?
Indem man einfach mitmacht. Ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt überlegt man sich ja nicht mehr, was passiert jetzt, sondern man versucht zu überleben und zu gucken, okay, wie komme ich damit klar? Also für mich war es schwierig, mich immer wieder in neue Klassenverbände einzuordnen und mit Sicherheit bin ich da auch ein bisschen schräg geworden, wenn ich das im Nachhinein so beurteilen müsste und habe irgendwann aufgehört, mir jetzt krampfhaft Freunde zu suchen, weil ich wusste, ich müsste sie sowieso wieder verlassen. Allerdings diejenigen, die geblieben sind, die bleiben auch sehr treu. Und das sind sehr feste Freundschaften, die auch die ganzen Umzüge überstanden haben. Und das weiß ich dann sehr wohl zu schätzen, ja.
Jetzt leben Sie in Berlin, wo letztes Wochenende 25 Jahre Mauerfall gefeiert wurde, mit Udo Lindenberg unter anderem, den Sie auch gesehen haben da. Und er hat Sie ja auch unterstützt bei Ihrem ersten Lyrikband, dem Bilderreimbuch über Liebe.
Ja.
Was hat Udo Lindenberg da gemacht?
Er hat freundlicherweise, nachdem ich ihn penetrant 1,5 Jahre belagert habe, ein Porträt von mir gezeichnet, das ich einem Selbstporträt Gedicht gegenübergestellt habe und so ergibt sich eine Synergie daraus.
Zu finden in diesem Buch. Sind Sie persönlich befreundet?
Wir haben aber so Kontakt, ja. Upcoming Actor rufen mal wieder an und ja, Franz, was ist los?
Er hat mir auch vorgeschlagen, es war sehr lustig, da saßen wir dann in dem Hotel und er meinte, ja Franz, kannst du eigentlich performen wie ich? Und setzte mir seinen Hut auf und erklärte mir, er müsse jetzt schon mal vorkasten, weil sein Leben alsbald verfilmt werden würde. Und dann habe ich sozusagen intern vorgesprochen. Aber ich habe das Gefühl, dass er das sehr schätzt, imitiert zu werden und dass er das als Kompliment empfindet. Ja, das ist ja so, man macht 2, 3
Sätze so
und jeder weiß, was gemeint ist. Also ich schätze Udo Lindenberg sehr und wir haben, glaube ich, kaum einen zweiten wie ihn.
Der Schauspieler Franz Dinder heute bei uns, ein Widder mit Fable für Widerstände, haben Sie mal gesagt. Also eine männliche Zicke.
Ja, also ich versuche mich da zu bessern, allerdings bin ich schon stur, müsste man so sagen. Hat mir aber in der Vergangenheit geholfen, weil ich, wenn ich etwas anfange, fest daran glaube, dass ich es zu Ende bringe, ohne zu wissen wann, aber bisher hat es ganz gut geklappt und dieses Wissen hilft einem, wenn man mal wieder denkt, verdammt, was soll ich tun, bringe ich das zu einem Ende.
Sie mussten sich durchboxen von Beginn an. Geholfen hat ja dann die Theatergruppe und dann kamen Abitur, Berlin, Schauspielunterricht. Wann war für Sie der Durchbruch, der Moment, wo Sie wussten, jetzt das ist es, das bin ich, da will ich bleiben?
Das wusste ich eigentlich ab dem ersten Moment, als ich ein Fernsehstudio betrat und den Geruch wahrnahm und überhaupt. Schauspielerei war für mich immer wie, ich kann Ihnen das nicht erklären, es war für mich einfach klar, dass ich das möchte und das war ein so unantastbar starkes Gefühl, dass ich da nie groß das Problem hatte, nicht zu wissen, wo ich hin möchte. Also die Frage war immer nur, lässt man mich weitermachen?
Ja. Und man hat sie ja gelassen. Ne? Mit Fabriks in der ARD ging es los, dann kam die Wolke, da waren Sie der Elmer. Wie war denn kürzlich der Medikus? Also ist das anders, so eine große Produktion?
Das ist interessant. Also letztendlich so eine internationale Großproduktion miterleben zu dürfen, das ist schon spannend, weil man, ja, das ist einfach nochmal eine andere Nummer. Ja, da fährt ein Riesendorf jeden Tag mit, 50.000 LKWs. Es ist wahnsinnig professionell und man merkt, was möglich ist, wenn noch mehr Geld da ist. Ja. Und
Sie haben einen ganz kleinen Part zu Anfang gehabt, ja, den jüdischen Assistenzarzt gespielt. Konnten Sie trotzdem Ben Kingsley treffen? Er war ja erst weitaus später im Film zu sehen.
Nein, ich hatte allerdings mit Stellan Skarsgård zu tun. Mhm. Und das, da muss ich mir mal zusammenreißen, dass ich nicht vergesse, mitzuspielen. Weil natürlich bin ich dann auch Fan und Schauspielliebhaber und gucke solchen Leuten gerne zu.
Würde Sie Hollywood reizen?
Ich finde es spannend. Allerdings muss man auch sagen, wenn man die Industrie kennt, und sich etwas damit beschäftigt, dann ist es nicht ganz so einfach. Allerdings, wenn es die Möglichkeit gibt, ich werde sicherlich mich auf solchen Herausforderungen stellen. Ja.
Franz Dinder, 31 Jahre jung, sein Gesicht kennen wir alle aus dem Fernsehen und dem Kino, aber er liebt nicht nur das Schauspiel. Bevor die Theaterbühne und Leinwand sie hatte, hatte die Musik sie. Sie haben Gesang und Jazz-Trompete gelernt.
Ja.
Ihre Mutter hat das erlaubt? Trompete? Ich meine, das muss man ja üben und das geht nicht leise.
Sie hat mich gezwungen.
Trompete?
Ich glaube, sie hatte ein Interesse, dass ich beschäftigt bin. Und da kommen wir wieder zurück auf die vielen Umzüge. Meine Tage waren einfach vollgepackt und die Trompete war seit den ersten Louis Armstrong-Platten für mich einfach faszinierend. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte Trompete lernen. Das hat sie etwas überrascht, aber gut, dann hat sie mir zum zweiten Weihnachtsfest in Westdeutschland eine Trompete geschenkt, was einem Raumschiff gleichkam. Und dann habe ich 9 Jahre lang mich intensiv in dieses Thema gestürzt und fand es furchtbar faszinierend. War auch Teil von 2 verschiedenen Jazz-Kombos. Und ich war immer kleiner als die Trompete, aber habe mich da ganz wacker geschlagen und parallel dann eben die Musik im Bereich Chor. Ja. Erst im Schulchor und dann bei den Hymnuschorknaben in Stuttgart.
Hat der Gesang im Chor, also die Ausbildung, Ihnen geholfen? Dann im Film Ludwig II., da haben Sie ja den Hofsänger Heinrich Vogel gespielt und selbst gesungen.
Ja, das war definitiv nützlich. Der Heldentenor, das ist überhaupt nicht meine Stimmlage. Nichtsdestotrotz finde ich es schlimm, wenn man einfach nur übersynchronisiert wird und überhaupt nicht sieht, dass der Schauspieler singt. Ja, also es hat ja eine eigene Physiognomie, dann eine eigene Körperlichkeit und dann habe ich diese ganzen Arien auswendig gelernt und bin seitdem auch Wagner-Fan.
Ja. Musizieren Sie heute noch?
Ich versuche mich da zurückzunehmen. Dadurch, dass ich verschiedene Felder bespiele, muss ich mir natürlich auch überlegen, wo überspanne ich den Bogen oder ab wann überspanne ich den Bogen. Und musizieren, das mache ich eigentlich hauptsächlich, wenn ich in Zusammenhang mit Bühnenauftritten etc. und wenn ich das Gefühl habe, da funktioniert es. In dem Moment, wo ein Schauspieler musiziert, aber keine eigenen lyrischen Texte schreibt beziehungsweise nicht eigene Musik produziert, ist es eigentlich auch nur in Deutschland sucht den Superstar in einer ambitionierten Art und Weise. Sprich, man singt Texte von anderen und Melodien von anderen und das reizt mich nicht. Das würde mir auch niemand abnehmen.
Welche Musik hören Sie privat?
Von Paolo Conte bis Mozelektor, von Georges Moustaki bis Udo Lindenberg. Ja.
Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?
Von Udo Lindenberg, tatsächlich.
Franz Dinder, der junge deutsche Schauspieler, ist aber auch in kleinen, feinen und so einigen Musikvideos zu finden. In einem von Rosenstolz zum Beispiel. In welchen noch?
Anschließend habe ich mit Klee zusammengearbeitet, einer Kölner Band, wahrscheinlich ein Begriff.
Kennen wir ja, die Stadt.
Genau, dort durfte ich mit Susi zusammen Musikvideos spielen.
Tolle Stimme.
Dann ging es weiter mit Bosse. Bosse hatte ich angesprochen, weil ich Bosse ganz großartig finde und wie er mit deutschen Texten umgeht. Und bei meiner zweiten Veröffentlichung Kavalier und Dame habe ich die Texte verfilmt. Und unter anderem Aki angesprochen und er hat sofort zugesagt und 2 Monate später kam er dann, hey Franz, jetzt musst du aber auch bei mir mitspielen. Und da habe ich gesagt, na logisch, das machen wir.
Der Schauspieler Franz Dinder, zu Gast im Boulevard, ein ausgezeichneter Schauspieler. Für die Rolle des Elmar im Kinofilm Die Wolke gab es vor 8 Jahren einen Preis, den New Face Award. Dann ein Jahr später gab es für ihre Rolle in Blackout den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises, 2010 den TV Movie Award als bester Newcomer und sie wurden der erste Gentleman of the Year 2010 und zwar vor Max Herre 2011, Elias Mbarek 2012 und Wotan Wilke-Möhring 2013. Das heißt, sie waren der erste Gentleman überhaupt. Das ist.
Ja, seitdem schäme ich mich auch immer, wenn ich fluche.
Aha.
Ja.
Das darf ein Gentleman nicht.
Definitiv nicht.
Vielleicht stilvoll.
Stilvoll. Mhm.
Welcher Preis macht dir denn besonders stolz von diesen eben genannten?
Der Fernsehförderpreis war damals für mich besonders, weil jeder Schauspieler braucht so einen Attest für alle Attestgläubigen und das war zu einer Zeit, wo er sehr wichtig war für mich. Abgesehen davon war er ein Überraschungspreis, also ich saß im Publikum und wusste nichts davon. Deswegen war das für mich schon ein bahnbrechender Moment, als ich diese Auszeichnung bekam. Ja.
Was kann da jetzt noch kommen an Auszeichnungen? Lola, Bambi, Oscar?
Wissen Sie, ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt sind Ihnen Preise relativ gleichgültig, weil Sie auch wissen, wie die vergeben werden. Mir geht es darum, dass ich versuche, meine Arbeit auf maximal solide Füße zu stellen, so glaubwürdig wie möglich zu bleiben. Und das in einem Beruf, wo sich vieles nicht planen lässt. Und deswegen stelle ich mich auch breit auf. Und das nicht, weil ich mich überall beweisen möchte, sondern weil ich immer mich daran erinnere, was ist die Wurzel dieser künstlerischen Schaffenskraft. Es geht darum, Gefühle in eine Form zu gießen. Die Schauspielerei ist das eine Handwerk. Die Literatur ist ein weiteres, die Musik ist ein drittes und die Kunst ist auch ein sehr kräftiges. Und ich versuche, das in eine Art Mischkalkulation zu bringen, die für mich funktioniert und die mich auch weiterhin belebt. Ja.
Sie haben bislang zwei besondere Gedichtbände veröffentlicht. Eins in Verbindung mit Kurzfilm letztes Jahr und los ging es mit Ihrem Gedichtband mit Bildern. 2010 dem Bilderreimbuch über Liebe und zwar sehr erfolgreich. Hat Sie das da überrascht?
Positiv überrascht, ja. Es gibt auch durchaus Filme, die ich gedreht habe, die fand ich fantastisch, die hat niemand gesehen. Natürlich habe ich dieses Werk damals veröffentlicht im Glauben, dass es jetzt Hand und Fuß hat, aber was damit passiert, das war angenehm und das kann man aber nicht vorausplanen, ja.
Im letzten Jahr kam dann Kavalier an Dame, Ihre Poetkartensammlung mit beiliegenden Kurzfilm. Das heißt, Regisseur sind Sie auch.
Das war für mich wahnsinnig interessant, weil ich liebe es einfach, ein gutes Spiel zu sehen, beziehungsweise gute Leute bei der Arbeit zu beobachten. Und ich habe mir auch zugetraut, das aus meiner Sicht als Feedback wiedergeben zu können, um auch den Kollegen zu unterstützen. Ja. Und letztendlich könnte man meine Mission im Bereich Lyrik dahingehend zusammenfassen, dass ich versuche, moderne Formen zu finden, die sich nicht auf die klassische Variante beschränken. Paperback, da der Text und da das leere Blatt und dann blätter ich um, sondern Lyrik hat ein sehr verstaubtes Image, ist aber trotzdem sehr zeitgemäß. Und so fing ich an, das mit Bildern gegenüberzustellen und im zweiten Buch dann mit Texten und jetzt konsequenterweise den roten Faden fortführend, es als einzelne Objekte darzustellen, also sprich greifbare Gedichte. Und das finde ich spannend, das ist in dieser Form auch so noch nicht da und ich glaube, es ist notwendig, da zu experimentieren.
Wie ist das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was jetzt kommen soll, dieses Greifbare?
Ich baue jetzt eine Ausstellung, wo ich Texte in Gegenstände gieße und das miteinander kombiniere. Also es wird so sein, dass in dem Reimraum, so heißt die Ausstellung, das ist ein 5-Jahres-Projekt, das dauert also noch eine Weile und ich habe jetzt ungefähr die Hälfte absolviert.
Ich wollte gerade fragen, wann das dann losgeht.
Das ist ja immer nicht so planbar, aber die Hälfte ist jetzt ungefähr gebaut und es wird so sein, dass man in einen Raum betritt und das Gefühl hat, man ist in einer Wohnung, aber in jedem Gegenstand ist durch Interaktion Lyrik zu entdecken.
Ja. Und das wird dann vielleicht zu sehen sein in 2 Jahren etwa?
Genau.
Wo wird das dann zu sehen sein?
Ich habe meine Vorstellung und ich habe auch gewisse Ideen und Förderer, die mich dahingehend unterstützen wollen. Allerdings ist da noch nichts in trockenen Tüchern.
Naja, aber wenn, dann geben Sie bitte Bescheid.
Ja, unbedingt.
Über Schauspiel haben wir geredet, über Musik, über Ihre Leidenschaft Lyrik. Aber da gibt es noch etwas, nämlich die Moderation. Sie haben zum Beispiel als Jugendlicher eine Radiosendung moderiert. Welche war das?
Shuffled. Und ich habe aus welchen Gründen auch immer mich damals DJD genannt und habe mir aber sehr professionelle Radiotrailer zugelegt. DJD, Shuffled. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Das war von 4Music, der Firma von Fanta 4, damals ein Internetradio und ein phänomenales Spielfeld für mich als jungen Typen vom Dorf, der eigentlich überhaupt gar keinen Geschmack hat und einen sehr verqueren Musikgeschmack auch hatte, mich dort austoben zu können und mich in die Materie reinzuarbeiten.
Moderator sind Sie auch, also auf der Bühne die First Steps Award haben Sie mal moderiert. Wie war das?
Das war eine Herausforderung, der ich mich damals stellen wollte. Ich hatte furchtbare Angst und immer, wenn ich Angst habe, versuche ich das mit maximaler Vorbereitung dem entgegenzuwirken.
Das kann ich.
Und das hat funktioniert in dem Zusammenhang.
Ein Hörbuch haben Sie auch schon gesprochen, ja?
Ja, eine große Freude, weil sich das perfekt in mein Interessenfeld einfügt. Ich durfte jetzt zwei Bücher einlesen. Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin von Heinz Helle.
Sehr
und jüngst Crusoe. Crusoe von Lutz Seiler, auch ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis. Und das ist eine ganz faszinierende Erfahrung. Mir macht das großen Spaß. Es gibt Kollegen,
das können sie auch
die,
super.
Die also meiden
die
das.
Ja eben ganz runter. Die war ja butterweich. Das ist toll.
Es ist fantastisch. Also weil man wirklich zu dritt im kleinen Team etwas formen kann. Und das ist, was mich am Set genauso interessiert und dort aber sehr, sehr möglich ist.
Es ist so viel, was Sie tun. Kommen Sie bei allem, was Sie da machen, jemals zur Ruhe?
Ich habe ein sehr funktionierendes und glückliches Privatleben. Nach 19 Uhr ist bei mir Schicht im Schacht.
Mhm.
Und ich habe es wirklich gelernt, meine Arbeit von 10 bis 18, circa 19 Uhr zu absolvieren und dann auch wirklich loszulassen.
Ja. Aber jetzt am Wochenende sind Sie auch noch unterwegs oder nehmen Sie sich sonst Wochenende immer frei?
Das Wochenende ist heilig. Mhm. Dieses Wochenende ist eine Ausnahme.
Woran glauben Sie?
Ich glaube an gute Energie, ich glaube an das Richtige, wenn etwas Substanz hat, dass es seinen Weg findet und ich glaube ja an Wahrhaftigkeit. Das ist so ein überlastetes Wort, das mag ich eigentlich nicht mehr, aber es drückt das aus, was ich meine. Sprich, in dem Moment, was du aussendest, das kommt auch zurück und wenn du daran glaubst, dann funktioniert es auch. Für einen Lyriker ein furchtbar schlecht formulierter Satz, um Gottes Willen. Wo ist der Strick?
Schnellfragerunde. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Aufhören.
Na, da haben wir jetzt ja gleich ein Problem. Was ist schöner, der Morgen oder der Abend?
Der Abend.
Was war die letzte gute Tat, die Sie begangen haben?
Ein Geldbeutel, den ich gefunden habe, zurückgegeben. Und das war sehr kompliziert, bis ich rausgefunden habe, wem der gehört.
Dafür kommen Sie in den Himmel, das ist toll.
So schnell geht das. Schön.
Mit welcher Hollywood-Schauspielerin würden Sie gern mal einen Film drehen? Also so mit Filmkuss und so.
Uma Thurman.
Jetzt die Woche erst ausgezeichnet, ja? In Berlin gewesen beim Bambi.
Verdammt, wo war ich?
Ja. Wohin geht der nächste Urlaub?
Nach Heiligendamm.
Schön. Wer wären Sie gerne mal für einen Tag?
Heinz Erhardt.
Oh, cool. Was sollte an einem Sonntagmittag auf dem Tisch stehen?
Bœuf Bourguignon.
Mm, Sie sind Thüringer, keine Klöße?
Nein.
Was steht auf Ihrem Klingelschild?
Mittlerweile ein schöner Doppelname.
Schön. Dann wünsche ich Ihnen gleich zu Hause ein Bœuf Bourguignon auf dem Mittagstisch und bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie hier gewesen sind. Franz Dindar.
Ich bedanke mich.
Ein Künstler, von dem wir sicher noch viel hören werden und den wir bald dann auch sehen zu Weihnachten in der ARD als Märchenprinz im Film Siebenschön am ersten Feiertag.